Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Was machen Sie hier?
Arbeiten. Was machen Sie hier?
Sie haben hier keine Zugangsberechtigung mehr.
Wer sagt das?
Ich.
Ja, das mit der Zugangsberechtigung ist zum Glück bei uns kein so großes Problem wie beim BND. Deswegen gibt's jetzt hier auch gleich in Vollbild ein Gespräch mit dem Macher des Politthrillers Das Ende der Wahrheit. Viel Spaß! Genre-Kino aus Deutschland, das bietet der Film Das Ende der Wahrheit, der jetzt im Kino zu sehen ist. Darin nimmt der Regisseur Philipp Leinemann den deutschen Geheimdienst unter die Lupe. Der Film beginnt mit einer Nacht, die Martin Behrens, Experte für Zentralasien beim BND, und eine Journalistin verbringen. Wie sich bei einer Pressekonferenz später herausstellt, ist sie an einer großen Sache dran.
Guten Tag, Dr. Kosmer. Sagen Sie, ist es zutreffend, dass der Bundesnachrichtendienst den Amerikanern Zielkoordinaten für deren Drohneneinsätze liefert, die ja bekanntlich von Rammstein koordiniert werden?
Wir pflegen ganz grundsätzlich die Arbeit unserer Nachrichtendienste nicht zu kommentieren. Und aber ich werde auch in diesem Fall von unserer Gewohnheit keine Abweichung zulassen.
Aber Dr. Vosmeier, stimmt es denn nicht, dass der BND gezielt Asylbewerber aus Krisenregionen verhört, um an Aufenthaltsorte von gesuchten Terrorverdächtigen zu kommen? Kommt das nicht bei für zum Mord gleich?
Die Journalistin wird bei einem Terroranschlag in München erschossen. Martin Behrens beginnt dem nachzugehen und gerät in einen Strudel aus Intrigen und Machtmissbrauch. Der Regisseur Philipp Leinemann ist jetzt im Studio. Herr Leinemann, in Ihrem Debütfilm von 2014, Wir waren Könige, da haben Sie Korruption und Machtmissbrauch beim SEK thematisiert. Jetzt in Das Ende der Wahrheit geht es im Großen und Ganzen die Machenschaften und Vorgehensweisen des BND im In- und Ausland. Was fasziniert Sie an diesen Themen, an dieser Einrichtung Polizei bzw. Nachrichtendienst?
Im Grunde genommen geht es mir um diese Behörde, die so nach außen in ihren Schein wahrt. Und es ist natürlich nicht der erste Film, der über diese Thematik wie bei Könige auch gedreht wurde. Und wenn man dann plötzlich so einen Zugang bekommt zu einer neuen Sichtweise, so wie ich damals über private Kontakte beim SEK dann neuen Einblick hatte in diese Polizeiwelt, war es dann hier auch so, dass ich die Möglichkeit hatte, mal in eine Welt reinzugucken oder dem Zuschauer eine Welt zu zeigen, die er noch nicht kennt. Das ist so bei beiden so die Grundmotivation gewesen. Ich habe letztens ein Treatment gefunden von einer der ersten Fassungen, das war zu Beginn der Filmhochschule. Da ging es eigentlich darum, was so passiert mit diesen Drohnenkriegen. Damals kannte kein Mensch eine Drohne, keiner wusste, dass der Pilot irgendwo in Nevada sitzt.
Also jetzt für diesen Film, für genau, Das Ende der Wahrheit, genau, hatten Sie schon während der Filmhochschule ein Treatment geschrieben.
Im Grunde genommen passiert das fast zeitgleich zu Könige, dass ich auch daran schrieb. Also dass ich auch immer gerne Filme mache oder mich für Geschichten interessiere, die ich auch gerne gesehen habe als Junge. Ich bin natürlich mit dem amerikanischen Kino auch groß geworden und mochte schon früher Polizeithriller wie Heat oder diese alten Jack Ryan-Filme oder Syrianer, dass man halt so einen Einblick bekommt in diese dunkle, abgeschottete Welt. Und dann gab es so einen Artikel über diese Drohnen und keiner wusste, was das ist. Das, wie gesagt, der Pilot sitzt irgendwo in Nevada, das Ding startet in Ostafrika, fliegt rüber nach Zentralasien. Das Ganze wird kontrolliert und gesteuert von Rammstein aus in Deutschland. Und das ist ein Krieg, der nicht erklärt wird, der heimlich abläuft, wo Menschen schon präventiv umgebracht werden, um gewisse Möglichkeiten des Terroranschlages zu verhindern. Und niemand erklärt jemanden einen Krieg. Es ist richtig eskaliert eigentlich unter Obama. Und dann kam das immer mehr ab. Und das war so die Grundgeschichte. Da dachte ich, interessant, dass so Deutschland da so im Mittelpunkt steht, dass der BND auch gezielt dann Asylantenheime ausfragt. Und die hat noch eine eigene Befragungsstelle dafür eingerichtet, um an Terrorverdächtige ranzukommen, deren Handydaten, womit eine Drohne sofort die Position lokalisieren kann. Und was machen die mit diesen Informationen? Und so kam das eine zum anderen. Aber im Grunde genommen stand zuerst eine lange, lange Recherchearbeit vor mir. Es passierte einfach. Also es ist eine ganz andere, als was wir uns immer vorstellen, dieser Mythos von Geheimdiensten. Deswegen gibt es auch diese unendlich vielen Verschwörungstheorien. Und wenn man das dann alles liest, dann merkt man, es sind eigentlich Arbeitsämter. Es ist leider sehr ernüchternd, dann zu sehen, was da alles schief geht und was die können und was sie nicht können.
Sie haben ja auch beschrieben, wie viel Sie recherchiert haben, wie viel Sie gelesen haben. Es geht ja die große Frage ist ja auch so ein bisschen, was darf eigentlich der BND im Inland, was darf er tun? Welche Methoden sind legitim? Wie darf er vorgehen? Sie haben aber ja keinen Dokumentarfilm gemacht, sondern einen Spielfilm. Wie haben Sie dann all das Wissen, was Sie angesammelt haben, wie haben Sie daraus dann eine Geschichte entwickelt, in deren Zentrum ja ein Analyst steht, der Informationen sammelt für den BND?
Ich weiß
noch, gespielt von Ronald Seefeld.
Als ich über Könige geschrieben habe, sah mein Zimmer selber aus wie das eines Verschwörungstheoretikers durch diese vielen Figuren. Und da gab es so diesen kleinen Jungen und diese ganzen Fäden. Und das war verängstigend. Meine damalige Freundin hat sich kaum in dieses Zimmer getraut. Dann habe ich mir geschworen, bei meinem nächsten Film gibt es eine Figur mit einem Ziel. Nämlich Ronald Seefeld löst dieses Rätsel. Das Problem war, dass ich dann erstmal, eigentlich sind nur 5% von allem, was ich recherchiert habe, in so einem Stapel von Moleskine-Büchern, die ich mir letztes Mal wieder durchgelesen habe, sehr, sehr wenig dann eigentlich nur, was in die Geschichte reinkam. Und trotzdem wirkt es überfrachtet oder so viele Themen, die da irgendwie drin sind und diesen Fokus halten. Am Ende sah mein Zimmer wieder aus wie das eines Verschwörungstheoretikers. Es war wieder ein Riesenballett an Geschichten. Und da den Fokus zu halten, das war das Schwierigste. Ja, es ist am Ende die Reise einer Figur, die diese Verschwörung dahinter aufdeckt. Und es ist ja nicht nur eine Schelte gegen den BND. Im Grunde genommen ist ja auch der BND, mit dem geschieht etwas, was viele in dieser Organisation gar nicht wollen oder nicht kommen sollen. Dasselbe ist übrigens bei vielen Geheimdiensten. Auch die CIA schüttelt den Kopf über das, was da zum Teil abläuft. Und das größte Problem oder die größte Gefahr, die wir ja gerade im Irak gesehen haben, ist, dass die Privatwirtschaft immer mehr Hoheitsaufgaben übernimmt. Die Privatisierung von Hoheitsaufgaben, und das ist eigentlich das, wovor der Film warnt. Im Grunde genommen wird auch mit dem BND ja zum Teil da etwas gemacht, was viele nicht wissen oder was so hinterrücks kommt. Und das ist eine Aussage von einem ehemaligen, ich weiß es nicht mehr, Minister oder Bundespräsidenten, der sagte, oder was Fehling dann sagt, das ist der neue Lobbyismus, gezahlt wird später, dass die meisten Beamten während ihrer Zeit schon diese Verträge mit der Privatwirtschaft machen für Ministerien, später dann nach ihrer Politikerkarriere sich in dem Vorstand dann plötzlich wiederfinden für ein sehr lukratives Gehalt. Das ist der neue Lobbyismus, gezahlt wird später. Das ist die Gefahr.
In dem Film ist das thematisiert in Form einer ominösen Organisation, die, wie sich dann herauskristallisiert im Laufe des Films, mit dem BND irgendwie oder beziehungsweise mit einer Person im BND Geschäfte macht oder zusammenarbeitet, um sich da zu positionieren. Mich würde nochmal diese Figur von Ronald Seefeld interessieren, Martin Behrens, dieser Analyst, wie der angelegt ist. Es ist ja kein klassischer Agent, trotzdem ist es schon so eine eigentlich doch klassische Figur des Kämpfers gegen das System auf der Suche nach der Wahrheit, dessen Privatleben darunter leidet, dessen Beziehung darunter leidet. War das dann auch bewusst so gesetzt, so ein bisschen so eine klassische Heldenfigur, die es vielleicht auch braucht in dem Genre?
Ist interessant, weil Sie sagen, er ist kein klassischer Agentenheld oder Spion und gleichzeitig wirkt er klassisch. Im Grunde ist er sehr klassisch für was ein eigentlicher BND-Agent ist. Das sind ja keine mit Waffen hoch spezialisiert ausgerüstete Killer, die da irgendwie wie James Bond alleine durch die Welt laufen, sondern es sind sehr rationale Menschen. Seine Aufgabe ist ganz pragmatisch. Er wertet Lageberichte und Nachrichten aus und legt sie dann seinem Vorgesetzten vor. Und diese Arbeit wurde in den 90ern korrumpiert, weil die beste Quelle ist eigentlich der Mensch. Vor Ort in den diversen Ländern dann ein Lagebild erstellen, ein Gefühl kriegen, was ist die gesellschaftliche Situation. Das wurde aber abgezogen, was dadurch dann führte, dass zum Beispiel das Zitat dann kam Anfang 2002, 2003, als dann auch die Amerikaner am 11. September sich breit machten. Sie wussten überhaupt nichts mehr über den Nahen Osten. Sie haben gesagt, fuck, wir haben alles abgezogen. Wir haben uns so auf die digitale Satellitentechnik verlassen, dass, wie der eine sagte, der Nahe Osten ein weißer Fleck auf der Landkarte ist. Und er ist so dieser Agent der alten Schule, der noch sehr daran glaubt, wie Alexander Fehling so diese neue Generation von Agent verkörpert. Und ja, natürlich ist er klassisch im Sinne von, er will die Wahrheit herausfinden. Das ist ja so das, warum wir Deutschen aus den Krimis lieben, zwei Kommissare gehen in einen Raum und stellen ganz viele Fragen. Wir wollen wissen, was steckt wirklich dahinter. Ein Rätsel lösen ist ja, deswegen funktionieren Verschwörungstheorien auch schon seit dem Mittelalter so gut. Ich weiß da etwas, was du nicht weißt. Und dieses Rätsel dann zu lösen, ist das, was narrativ ist. Die Schwierigkeit war die Motivation, warum er das alles riskiert, wie Sie sagen, die Familie, seinen Job und so. Wofür eigentlich? Einmal merkt er natürlich, es ist nicht mehr das, wofür er mal angetreten ist. Aber es gab einen neuen Kontext, das kam dann durch die Figur von Antje Traun. Es war eigentlich mal ein Freund vom MAD, Militärischer Abschirmdienst, der umkam, der eigentlich herausbekommen hat, dass es da illegale Waffengeschäfte gibt. Und jetzt war es eine Journalistin, die seine Hilfe brauchte, umgebracht wurde. Und er merkt, an diesem Tod stimmt was nicht. Und was auch interessant ist, dass wir zu der Zeit, als ich dieses Buch schrieb, und es gab schon damals einen Terrorangriff in München, es gab den Mord an dieser Journalistin, und das war alles noch so, glaubt man das? Das ist so, ist doch in Deutschland. Und das Erschreckende ist, dass es dann so gegen Ende der Produktion diese Fragen nicht mehr gab, weil das alles passiert ist. Wir hatten ja vor kurzem auch wieder einen Anschlag, einen Bombenanschlag in Malta auf einer Journalistin, die zu tief gebuddelt hat. Wir hatten das am Breitscheidplatz und so weiter. Das verschwand dann. Am Ende ist es vielleicht gut, weil der Film jetzt dadurch irgendwie eine Aktualität bekommt.
Und trotzdem folgt ja der Film selber auch einer Tradition an Genrefilmen, die es ja in dem Bereich gibt. Sie haben eingangs erwähnt, dass Sie damit aufgewachsen sind. Wie groß war der Einfluss von US-amerikanischen Genres, die ja bis zur Jetztzeit gehen, à la Homeland oder so?
Die letzten Filme oder Arbeiten habe ich dann oft gar nicht mehr gesehen, aber so diese klassischen Jack Ryan-Filme haben sicherlich ihren Einfluss hinterlassen. Das Interessante ist, das merkt man oft erst im Nachhinein. Ich habe letztens mal wieder einen Film nachts gesehen, da dachte ich, ah, interessant. Aber so sagte Spielberg, ging es ihm auch mal, weil er dann irgendwann auch merkte, wie viel er von Hitchcock irgendwie unbewusst geklaut hat. Und man wächst mit diesem Film auf und irgendwie schwingt es nein mit. Man merkt gar nicht, wie man das unbewusst dann als Inspiration mitnimmt. Ja, das ist ein großer Anteil, was die eigentliche Motivation ist oder die eigentliche Lust an solchen Filmen für mich als Geschichtenerzähler. Das stimmt schon.
Und wie gehen Sie dann damit um? Weil Sie sind ja doch auch im deutschen Kontext, müssen mit deutschen Mitteln arbeiten und so dieses Genre ist in Deutschland einfach nicht so etabliert.
Ja, also ich wehre mich so lange wie möglich gegen diese Schere im Kopf. Es fing ja sehr früh damit an, wie Sie sagen, dass man schon an der Filmhochschule und dann mit den ersten Gesprächen mit Redakteuren so eingetrichtert bekommen hat, wir sind in Deutschland, du musst eine deutsche Perspektive erzählen mit deutschen Figuren. Natürlich erzähle ich dann eine Geschichte eines BND. Die großen Geschichten sind natürlich eher bei der CIA oder so zu finden oder bei Mossad. Aber dann gibt es halt keine Chance, ist ja auch irrwitzig, in Deutschland einen Film über einen CIA-Agenten zu machen. Jetzt war ich mal lange in Los Angeles, haben sie gefragt, könntest du diesen Film auch international vorstellen? Mit einem CIA-Agenten. Ich sage, naja, das erste Treatment war eins mit einem CIA-Agenten. Welche Genre hier funktioniert, welches nicht, wenn ich danach gehe, welche Bücher ich schreibe, ich glaube, dann habe ich die Motivation, warum ich diesen Job oder diesen Beruf mal machen wollte, verloren. Ich versuche noch nicht irgendwie so einen Film zu machen, der nach irgendwelchen Mustern abläuft, was am erfolgreichsten ist.
Und nun läuft das Ende der Wahrheit im Kino. Philipp Leinemann ist der Regisseur. Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank. Danke sehr.
Christian Bernd spult wieder für uns vor und er stellt einen feministischen Anti-Porno aus Japan vor, einen Dokumentarfilm über eine spezielle Schulklasse in Köln und auch einen Thriller mit Isabelle Huppert.
Es beginnt mit einer Tasche, die Francis in der New Yorker U-Bahn findet. Darin liegt der Ausweis einer älteren Dame und die junge Studentin, gespielt von Chloe Grace Moretz, will den Fund zurückbringen. Das führt sie zu einem heruntergekommenen Hinterhaus, wo eine elegante Dame mit französischem Akzent die Tür öffnet.
Hier, bitte sehr.
Oh, wie reizend von dir. Darf ich dir vielleicht einen Kaffee anbieten? Er ist so gut wie fertig. Es würde mir sehr viel bedeuten. Du bist so nett.
Frances nimmt das Angebot der charmanten Greta, gespielt von Isabelle Huppert, an. Neil Jordans neuer Film Greta beginnt mit einer scheinbar zufällig entstehenden romantischen Freundschaft. Frances leidet unter dem Tod ihrer Mutter, die einsame Witwe hört einfühlsam zu. Doch bald merkt Frances, dass die Begegnung kein Zufall war. In Gretas Wohnung entdeckt sie einen Haufen Handtaschen mit identischem Inhalt, Köder für Mädchen wie sie. Sie haut ab, Greta stellt sie zur Rede.
Stimmt was nicht?
Ich habe sie gefunden, die Handtaschen. Sie waren sehr überzeugend.
Darf ich dir erklären, was es
war? Nein, dürfen Sie nicht.
Frances!
Ich will Sie nie wiedersehen, haben Sie gehört?
Doch Greta beginnt, Frances zu verfolgen. Neil Jordan hat Greta nach dem klassischen Thriller-Motiv der verhängnisvollen Begegnung inszeniert. Mit der flirrenden Anziehung zwischen den Frauen beginnt die Geschichte auch vielversprechend. Die charismatische Isabelle Huppert macht sehr verständlich, warum die junge Frau Gretas Charme erliegt. Jordan ist Spezialist für Verführungsmotive, aus denen er in Filmen wie Interview mit einem Vampir ein zweideutiges Spiel verborgenen Begehrens machte. Ihr aber fehlt jede Ambivalenz. Es ist wenig geheimnisvoll, wie die irre Greta die Unschuld vom Lande terrorisiert. Stattdessen bleibt es bei der konservativen Botschaft, einsame Fremde außerhalb der Glitzerwelt Manhattans besser zu meiden. Von weiblichen Sadomaso-Beziehungen erzählt der japanische Sexploitation-Film Antiporno. Die exaltierte Star-Künstlerin Kyoko hadert mit der Kunst und ihrem Leben. Während sie über Ausdrucksformen weiblicher Sexualität sinniert, beginnt sie mit ihrer Assistentin ein Sadomaso-Spiel. Vor der Tür stehen die Damen vom Fashion-Magazin. Das geplante Interview wird zur Orgie. Doch dann ruft ein Regisseur Cut. Sichtbar wird ein männliches Filmteam, die feministische Sexorgie entpuppt sich als Softporno-Produktion. Plötzlich wechselt die Szene auf eine Theaterbühne, geschieht alles nur in Kyokos Fantasie? Shion Sono, Japans exaltiertester Filmemacher und seit Love Exposure auch in Europa ein Begriff, hat Antiporno in knallbuntem Dekor als surreale Meditation über die frauenverachtende japanische Sexkultur gedreht. Kyoko sucht nach einem feministischen Blick auf den Sex, bleibt aber in ihren Unterwerfungsfantasien Gefangene einer durch Missbrauch und Bigotterie verkorksten sexuellen Prägung. Einen weiblichen Blick als Alternative bietet Sono nicht, zu verdorben ist hier alles Begehren. Aber diesen Befund packt er in berauschende Bilder subversiver Schönheit. Eine Schule in Köln. Hier gibt es eine sogenannte Vorbereitungsklasse, die der Dokumentarfilm Klasse Deutsch über einen Zeitraum von 2 Jahren porträtiert. In dieser Klasse werden zugewanderte Kinder und Jugendliche auf das deutsche Schulsystem vorbereitet.
Hast du schon was gemacht? Nee, ja. Du hast uns wunderbar unterhalten. Und das findest du witzig. Das heißt, wir stellen jetzt einfach mal die Sanduhr vor dich hin. 15 Minuten nur arbeiten.
Klassenclown Kürtim fällt die Konzentration schwer. Manchmal treiben seine Albernheiten die Lehrerin Ute Vecchio zur Weißglut. Sie kann streng sein, ist aber auch sehr verständnisvoll. Kinder wie Kürtim haben viel hinter sich. Regisseur Florian Heinzen-Ziop hat den Film kommentarlos ganz aus der Perspektive der Schüler und ihrer Lehrerin gedreht. Er zeigt die ganze Mühsal, aber auch Situationen voller Charme, etwa wenn der Klassenclown dem Neuen helfen soll und Spaß daran findet.
So, klappt das mit euch zwei?
Ja, Frau Vecchio, ich will ein toller Lehrer sein.
Manchmal erfährt man, dass ein Mitschüler abgeschoben wurde. Heinzen-Ziop hat in Schwarz-Weiß gedreht. Das gibt den Szenen, über denen bei aller Heiterkeit auch immer ein Gefühl existenzieller Sorge liegt, eine besondere Dringlichkeit. Am Ende dieses mitreißenden Films bleibt man voller Bewunderung für die Lehrerin, die abends noch den Klassenraum streicht, und die Schüler, die nach allem, was sie erlebt haben, sich hier mit Energie ins neue Leben stürzen.
Christian Berndt über 3 Filme, die am Donnerstag in die Kinos kommen. Klasse Deutsch, Antiporno und Greta. Und am Ende der Sendung, am Ende von Vollbild, greifen wir Greta noch einmal auf, beziehungsweise wir greifen die Hauptdarstellerin auf, Isabelle Huppert, in unserer Top 5, die wir diesmal dieser Darstellerin widmen. Sie können Vollbild im Übrigen auch als Podcast abonnieren, zum Beispiel über unsere App DLF Audiothek. In der nächsten Stunde geht's aber erstmal weiter mit Vollbild. Bis zu den Nachrichten noch Deluxe, eine französische Band aus Aix-en-Provence. Und in der kommenden Stunde schauen wir dann unter anderem hinter die Kulissen des deutschen Serienbooms.
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
But most of the films I've been doing, you know, we're evolving around a female central character that you follow throughout all sorts of events.
Um diese Schauspielerin geht es unter anderem in dieser Stunde um Isabelle Huppert, die in ihren inzwischen 100 Filmen immer wieder auf ganz besondere Art und Weise eine Geschichte der Frau erzählt. Viel Spaß bei Vollbild. Djibril hatte im letzten Jahr bei der Berlinale im Panorama Premiere und läuft jetzt im Kino. In dem Debütspielfilm geht es um eine Liebesgeschichte, die sich zu großen Teilen im Besuchsraum eines Berliner Gefängnisses abspielt. Mariam, eine Irakerin der 2. Generation, hat 3 Kinder, arbeitet, schaut abends arabische Telenovelas und sehnt sich dabei nach romantischer Liebe. Eine Freundin bittet sie irgendwann, ein Paket bei Djibril abzuliefern. Der sitzt im Gefängnis.
Was machst du so den ganzen Tag?
Rumsitzen. Lesen. Sport. Ich mache eine Ausbildung zum Schlosser.
Türen aufknacken und so.
Mariam kommt wieder und wieder und verliebt sich. Henrika Kull hat die Geschichte entwickelt und auch Regie geführt. Sie ist Absolventin der Filmuniversität Babelsberg und jetzt hier im Studio. Herzlich willkommen, Frau Kull.
Guten Tag, hallo.
Sie haben für einen Dokumentarfilm schon mal im Gefängnis recherchiert. Warum sind Sie für Ihren Spielfilm sozusagen zurückgekehrt?
Ich habe einen Dokumentarfilm gemacht über eine Frau, die mit einem Gefängnisinsassen zusammen ist. Aber vorher hatte ich schon in einem Gefängnis mit den Männern Kontakt und da recherchiert. Und ich wollte einfach diese beiden Perspektiven zusammenbringen und habe darum diesen Film geschrieben.
Es ist ja die Geschichte zweier Menschen, die sich annähern. Nun ist ja der Besuchsraum eines Gefängnisses sozusagen das Unromantischste, was man sich vorstellen kann, wenn es um Annäherung geht. Wie nähern sich die beiden an?
Ich würde sagen, also Romantik entsteht ja im Kopf und ich glaube, zwischen denen passiert einfach was. Die fühlen sich irgendwie sehr angezogen voneinander und dieser Besuchsraum ist nur der Ort, wo die das anfeuern. Aber eigentlich findet das dann ja in deren Köpfen statt, weil die sich ja gar nicht so oft sehen können. Und ja, darum geht eigentlich auch der Film, also um diese Projektion und Illusion, die man da manchmal hat.
Also insofern auch ein logischer Schritt, ins Gefängnis zu gehen, weil genau da ja die beiden nicht wirklich zusammenkommen können und diese Projektion besonders gut funktioniert, diese Sehnsucht, das unstillbare Verlangen so richtig gut wachsen können und gedeihen können in diesem Rahmen.
Ja, also ich glaube, das ist schon das, was mich auf jeden Fall interessiert hat an diesem Ort. Und natürlich ist dieser Ort auch eine Metapher für mich, einfach dafür, wie viel man oft in Beziehungen in den anderen eigentlich reinprojiziert. Und dadurch, dass es bei denen einfach wirklich durch die Mauern, die Jibril umgeben, noch konkreter eigentlich nicht möglich ist, sich wirklich nahe zu sein, fand ich das einfach einen sehr, sehr spannenden Ort, da diese Geschichte zu erzählen zwischen den beiden.
Und sie lernen sich ja trotzdem irgendwie kennen. Wie weit geht es bei ihnen, also bei den beiden?
Ich glaube einfach, dass da ganz viel Grundsympathie oder Anziehung ist. Und das ist dann, also die telefonieren dann ja auch und schreiben sich, nachdem er sich ein Handy besorgt hat, was er da reingeschmuggelt hat, und kommen sich schon auf einer romantischen Ebene nahe. Aber es ist eigentlich eine sehr narzisstische Geschichte, weil beide, also vor allem Mariam, die draußen als vielbeschäftigte Mutter einen sehr, sehr vollen Alltag hat, plötzlich sowas hat, was ihr Motor ist und was sie ganz glücklich macht und ihr Energie gibt und gleichzeitig sie aber auch nicht zu sehr einschränkt im Alltag. Und bei ihm ist es natürlich auch so, sie kommt dahin und das gibt auch ihm Hoffnung. Aber letztendlich geht es eigentlich sehr stark darum, dass die beiden sich in ihrem eigenen Dasein plötzlich besser fühlen durch den jeweils anderen.
Der Alltag von Mariam, wie Sie sagten, ist relativ erfüllt. Ist dann in gewisser Weise auch vielleicht leichter darzustellen als der von Gabriel Jibril im Gefängnis? Oder anders gefragt, wie sind Sie der Perspektive der beiden gerecht geworden?
Also ich gehe mit Mariam in die Geschichte rein, aber dann, finde ich, wird es schon auch, wenn sie dann Gabriel das erste Mal besucht hat, sie nennt den übrigens Jibril, darum heißt der Film auch so, dann wird es schon auch so zu seinem Film und wir sind dann ja auch mit ihm und erleben seinen Alltag, er arbeitet da in einer Schlosserei und wir sehen, was er in seiner Zelle macht. Also wir gehen ja schon auch in seinen Alltag und ich fand es auch wichtig, dass es dann aus beiden Perspektiven eigentlich erzählt ist, um auch zu sehen, wie unterschiedlich die Beziehung auf die beiden wirkt. Weil für sie ist es immer belebender und für ihn wird es eigentlich immer bedrückender. Und das ist auch was, was ich wirklich erfahren habe. Ich habe 8 Jahre in Gefängnissen recherchiert und vor allem in einem Gefängnis, was auch im Film vorkommt, da habe ich einfach mit den Männern gesprochen und die lange begleitet und festgestellt, dass viele von den Männern sich aktiv selbst von ihren Frauen oder Beziehungen trennen, einfach weil sie Angst haben, so ausgeschlossen zu sein und immer nur außen vor und das alles nur am Rande mitzubekommen und so sehr Angst haben, was zu verpassen, dass sie dann selber eigentlich oft den Schlussstrich ziehen.
Inwieweit wollten Sie überhaupt so einen gewissen Alltag aus dem Gefängnis mit in den Film hineinbringen?
Also mir war, glaube ich, ganz wichtig, dass es nicht so ein Klischee-Knastfilm ist, sondern dass es einfach so diese Langeweile und Alltäglichkeit, die ja eigentlich das Schlimme dort ist, erzählt. Und ja, das fand ich einfach sehr spannend, weil immer wenn ich in Gefängnissen war, also natürlich am Anfang war das sehr aufregend für mich, aber eigentlich habe ich dann gemerkt, was das Schlimmste ist, ist ja eigentlich dieses Eingesperrtsein zu konkretisieren und also dieses eigentlich sein Alltag nicht mehr selbst strukturieren zu können, das sind ja eigentlich die Sachen, die den Gefängnisalltag wirklich ausmachen. Und das hat mich auch interessiert.
Sie erzählen auch gar nicht, warum Gabriel eigentlich im Gefängnis ist, genauso wenig, wie Sie erzählen, warum Mariam und der Vater ihrer Kinder nicht mehr zusammen sind. Was Sie aber erzählen ist, oder Sie verorten, sagen wir mal, zumindest Mariam, in einer bestimmten Kultur, nämlich der arabischsprachigen. Und daher kommt auch, dass sie Gabriel Jibril nennt, weil er offensichtlich auch arabischsprachige Wurzeln hat, aber selber gar nicht Arabisch spricht. Warum dieser kulturelle Kontext?
Also Mariam ist ja schon eine deutsche Frau, die ist ja auch in Berlin geboren. Und ich wollte.
Aber die sprechen ja im Film auch ständig Arabisch, ne?
Ja, also sie ist zweisprachig aufgewachsen und nutzt diese Sprachen auch beide sehr, sehr gerne und lebendig. Also ich fand es, die Schauspielerin, mit der hatte ich vorher schon was gemacht und ich fand es einfach ganz toll, so Dinge von ihr da mit reinzunehmen. Und es ist ja jetzt nicht so, dass das so eine große Rolle spielt, jetzt inhaltlich, sondern es ist einfach eher was, was so miterzählt wird. Aber ich wollte jetzt nicht das irgendwie problematisieren, sondern es sind einfach, klar, die Sprache. Sie unterhält sich mit ihrer Freundin in so einem Mischmasch mit ihrer Mutter auf Irakisch oder Arabisch. Aber ich fand es einfach ganz spannend, weil ich selbst so in Neukölln wohne, wahnsinnig viele arabischstämmige Freunde habe und einfach gerne das so ein bisschen miterzählen wollte.
Djibril, der Spielfilm, er läuft jetzt im Kino. Ich habe mit Henrika Kuhl gesprochen, der Regisseurin des Films. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Danke auch.
Gerade kam die Meldung, dass Staffel 3 von Babylon Berlin abgedreht wurde. Staffel 2 von Dark läuft im Juni an und die dritte Staffel von 4 Blocks ist gerade in Arbeit. Die deutsche Serienindustrie boomt. Stellt sich nur die Frage, wer soll diese Serien alle produzieren? Denn hört man sich in der Branche um, dann fällt immer häufiger der Begriff Personalmangel in allen Bereichen. Simone Schlosser mit einem Blick hinter die Kulissen des deutschen Serienbooms.
Also bei meinen eigenen Serien erlebe ich das eigentlich durch die Bank. Das fängt bei den Autoren an, geht über die Crew beim Dreh und hört dann im Schneiderraum auf. Alle Talente, alle Handwerke in der Film-, Fernseh- und Medienindustrie sind gefragt wie nie. Und man spürt den verschärften Wettbewerb an allen Ecken und Enden.
Jörg Winger ist Drehbuchautor und Miterfinder der drei Staffeln Deutschland 83, 86 und 89. Als Kreativer profitiert er vom aktuellen Serienboom. Gleichzeitig kennt er aber auch die Schattenseiten. Besonders schwierig ist es im Moment, Drehbuchautoren und Autorinnen zu finden. Insbesondere solche, die in der Lage sind, als Team in einem Writers' Room zu arbeiten. In Deutschland gibt es bisher nur wenige mit dieser Erfahrung. Deshalb schreibt Jörg Winger seine Serien in Englisch.
Im Writers' Room von Deutschland 89 haben wir eine russisch-lettisch-amerikanische Kombination. Also das ist dann ein großer Vorteil, weil man einfach natürlich, sobald die Sprache im Raum Englisch ist, auch wenn die Serie dann nicht auf Englisch gedreht wird, kann man auf Autoren aus Ländern zurückgreifen, die eine etwas stärkere Tradition im seriellen Schreiben haben.
Na, ich glaube halt, dass es einfach so eine Handvoll von Leuten gibt, die Serie können. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Das ist Anke Greifeneder von TNT Serie. Der kleine Privatsender ist in Deutschland weitgehend unbekannt. Dabei ist er verantwortlich für einige der interessantesten deutschen Serienproduktionen. Weinberg, 4 Blocks, Andere Eltern. Alles Produktionen von TNT Serie. Anke Greifeneder merkt seit einiger Zeit, die Leute sind immer beschäftigter.
Wir haben nicht das Problem, die Leute zu kriegen, die wir gerne hätten, sondern es ist eher eine Frage, wann kann wer in welcher Kombination.
Also wann haben die einzelnen Leute Zeit und wann haben sie vor allem gemeinsam Zeit? Viele Probleme ergeben sich dann aber erst bei Beginn der Drehvorbereitungen. Denn Personal fehlt nicht nur im Kreativbereich, sondern auch in der Produktion. Sibylle Steinfarz ist Arbeitsvermittlerin bei der ZAV Künstlervermittlung in Köln. Dort ist sie zuständig für den Bereich Film- und Fernsehproduktion.
Wenn ein Film gedreht werden soll, rufen die Produzenten oder Herstellungsleiter bei uns an und suchen dann über uns das Personal hinter der Kamera, einschließlich Kamera und Regie. Das sind so im Schnitt mittlerweile zwischen 50 und 60 verschiedene Berufe.
Sibylle Steinfarz macht ihren Job seit mehr als 10 Jahren. So viele Produktionen wie aktuell gab es noch nie. Jeder Sender möchte eigene Serien machen. Dazu kommen die neuen Streaming-Plattformen wie Amazon, Netflix oder Telekom. Im letzten Jahr ist Sibylle Steinfarz zum ersten Mal an ihre Grenzen gestoßen.
Das war dann wirklich in den Spätsommermonaten, wo dann nochmal verstärkt alles aufeinander kam, dass wir also verzweifelt Aufnahmeleiter gesucht haben. Wir hatten einfach niemanden mehr. Und das ist auch für eine Produktionsfirma ja ganz schrecklich. Die haben das Geld, die könnten produzieren, die haben das Go. Und es gibt keine Leute, die diesen Film machen wollen.
Schon vor dem Serienboom war die Personalsituation angespannt. Der Grund dafür, es gibt keinen Nachwuchs. In den letzten Jahren ist der Einstieg in die Branche schwierig geworden. Was früher klassisch über mehrere Praktika lief, ist seit dem Mindestlohn nicht mehr so einfach möglich.
Hat natürlich der Branche ein bisschen den Garaus gemacht, muss ich jetzt mal sagen. Das ist einfach so, dass dadurch der eigene Nachwuchs nicht mehr rekrutiert werden konnte. Weil es einfach verboten war, dass ein und dieselbe Person bei der gleichen Firma weitergeht und auch in dem gleichen Beruf weitergeht. Das ist leider das große Problem der Branche.
Hinzu kommt der schlechte Ruf der Branche. Lange Arbeitszeiten, geringe Bezahlung und insgesamt unsichere Beschäftigungsverhältnisse. Zumindest im Kreativbereich scheint sich die Situation langsam zu entspannen. Deutschlandweit sind in den letzten Jahren verschiedene Programme entstanden. Die UFA hat eine eigene Serienschule gegründet, Filmhochschulen bieten entsprechende Studiengänge an. Langsam kommen Leute nach, meint Anke Greifeneder von TNT Serie.
Also ich merke auch, dass sich in der Ausbildung schon was tut, auch einfach in dem, wie Nachwuchs sozialisiert wird, weil die natürlich auch diese ganzen Serien selber gucken und damit auch groß werden und sehen und deswegen auch verstehen, wenn man sagt, man möchte horizontal erzählen, man möchte in eine andere Richtung gehen.
Für den Produktionsbereich allerdings werden sich Auftraggeber und Produktionsfirmen etwas einfallen lassen müssen, denn die Zahl der Produktionen steigt weiter. Die nächsten Jahre werden eine Herausforderung.
Wir, als wir die Röcke hoben und die Welt gegen die Wand fuhr. Das ist ein Film des niederländischen Regisseurs René Eller. Er kommt am Donnerstag ins Kino und erzählt von einem Sommer, in dem sich 8 Teenager ja, auf einen wilden Trip ins Erwachsenwerden begeben. Ein Trip voller Musik, Drogen und zunächst unbeschwertem Sex.
Es war Sommer. Wir machten alle mit. Femke und ich auch. Es ging nur ums Vergnügen. Wer pisst am weitesten, wer kommt am schnellsten, wer kennt keine Grenzen. Und wie können wir das meiste Geld verdienen? Es fing alles im Loft meines Vaters an. Wenn der gewusst hätte, was wir vorhatten.
Über das, was sie vorhaben und machen, wollen wir jetzt sprechen. Und auch, wie sich dieser Film zu anderen Coming-of-Age-Filmen verhält. Der Berliner Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger ist im Studio. Hallo.
Ja, hallo.
Herr Stiegelegger, der Film basiert auf einem Roman von Elvis Peters, der vor 10 Jahren im flämischen Original erschienen ist. Wie unterscheiden sich denn Roman und Film?
Der Roman ist eine collagehafte Aneinanderreihung von so grenzüberschreitend tabubrechenden Aktionen von Jugendlichen aus unterschiedlicher Perspektive, mal aus männlicher, mal aus weiblicher Sicht. Es geht sehr stark darum, wie eben die auch empfinden, während sie diese Taten begehen. Also es wird in innerer Handlung beschrieben. Und das Ganze beginnt relativ abrupt und endet auch relativ abrupt im Roman. Im Film ist das strukturiert. Es gibt eine Rückblendenerzählung in 4 Kapiteln, die eben diese Idee der verschiedenen Perspektiven der handelnden Figuren aufgreift. Was aber sehr wichtig ist, es gibt Ergänzungen im Film, die eine Rahmung bilden, die im Roman eben noch nicht vorhanden ist. Es gibt eine Vorgeschichte, eine Backstory mit einem konservativen Politiker im Ort, der dann am Schluss, obwohl er auch Täter im Film ist, zu einem Opfer der Intrige der Jugendlichen wird. Und er ist dann quasi der Sündenbock, der für die Verbrechen, die die Jugendlichen im Laufe des Films begehen, bestraft wird. Und die Jugendlichen gehen tatsächlich frei daraus hervor. Und das schafft auch nochmal eine zusätzliche gesellschaftskritische Ebene, die der Film dem Roman hinzufügen möchte.
Wir sollten vielleicht auch noch ein bisschen mehr über die Handlung sprechen, um zu verstehen, wie grenzüberschreitend das ist. Es beginnt ja alles mit einem Sommer, wie ich sagte, eben so, man testet sich aus, man hat Sex. Der Roman selbst hat in den Niederlanden zu einiger Diskussion geführt, weil er teilweise explizit wird, aber gar nicht wegen der Sexszenen, sondern wegen der teilweise drastischen Gewaltszenen, die er dann beschreibt.
Also es gibt in dem Roman eine Downward Spiral, die beschrieben wird, die immer drastischer wird. Es geht um Tiermisshandlungen, sogar Vergewaltigungen an einer Katze wird beschrieben. Es geht um einen Fall, wo sie einen Mann zum Selbstmord überreden und das filmen auf ihren iPhones. Und es geht immer darum, dass dabei eigentlich nichts empfunden wird, dass man sich frei machen muss von Schuldgefühlen. Der Mann hat ja Selbstmord begangen, man ist nicht schuld daran. Man hat einen Mord begangen, ohne einen Mord zu begehen, gewissermaßen. Also immer diese sich selbst freisprechen als Geste der Distanzierung von drastischsten Aktionen. Und Prostitution spielt eine große Rolle. Das steht in einer Tradition, die man literarisch zum Beispiel mit Alberto Moravias Roman Die Gleichgültigen bereits verbinden könnte, der ja in der Nachkriegszeit spielt in Italien, wo es dieses Gefühl der Ennui, des bürgerlichen, des Lebens im Überfluss, das dann zu einem Überdruss führt und zu einer Langeweile, einer permanenten Langeweile, die dann dazu verleitet, in dieser privilegierten Position über die Stränge zu schlagen. Also diese Idee des Grenzüberschreitens, um die eigene Erfahrung zu erweitern, aber völlig rücksichtslos in Bezug auf die Umwelt, ist ein Thema, das die dunkelste Seite des Coming of Age, also des Erwachsenwerdens in der Literatur und dann auch im Film beschreibt.
Und wie setzt der Film das ins Bild?
Der Film hat eine sehr verführerische Methodik, denn der Regisseur Eller ist ja ein Werbe- und Videoclip-Regisseur. Das heißt, er weiß, wie man mit Bildern und Klängen umgeht. Der Film hat sehr schöne Breitwandfotografie, erlesene Farben, einen sehr rhythmisierten Schnitt, der sehr musikalisch vorgeht. Und insofern kommt man sehr leicht und gut in den Film hinein und wird dann mehr und mehr von dieser Downward Spiral ergriffen. Die vier Episoden des Films, die vier Kapitel, sind auch so angeordnet, dass sie immer drastischer werden, dass man immer mehr erfährt und dass diese Unbeschwertheit von Beginn immer mehr weicht einer Ausweglosigkeit und einer totalen, also deprimierenden und niederschmetternden Erkenntnis der umfassenden Schuld.
Sie haben bei dem Roman beschrieben, in welcher Tradition er steht. Steht der Film auch in einer niederländischen Tradition?
Ja, es gibt im holländischen Kino seit den späten 60er und frühen 70er Jahren bekannte Filme wie zum Beispiel Türkische Früchte von Paul Verhoeven, die sich nicht immer in Form von Coming of Age, aber doch mit dem Leben von jungen Leuten beschäftigen und eben diese Form des sexuellen Exzesses, der gelegentlich also in Zwang, Gewalt und Hierarchisierung, Machtausübung und so weiter umschlägt, thematisieren. Es gibt den Produzenten Rob Hauer, der eben in Holland viele Sexfilme produziert hat, die solche grenzüberschreitenden, im philosophischen Sinne, mit Georges Bataille gesprochen, transgressiven Sinne inszeniert oder produziert hat. Und von daher kann man sagen, ja, es gibt im holländischen Kino eine Tradition. Das liegt auch daran, dass in Holland die Filmzensur sehr zurückhaltend ist. Also man hat lange Zeit dort Dinge filmen und veröffentlichen können, die in Deutschland zum Beispiel gar nicht möglich gewesen wären. Und der Film reflektiert gewissermaßen durch seine Exzesse auf diese Zeit auch der filmischen Freiheit der 70er Jahre, ohne dass er das explizit macht. Aber er steht meiner Meinung nach in dieser Tradition. Weitere Filme außerhalb Hollands sind zum Beispiel Larry Clark. Selbst ein Film wie Une vraie jeune fille, das junge Mädchen von Catherine Braillard. Das war ein Film, der 76 von Braillard als Debüt gedreht wurde und erstmal verboten war in Frankreich. Der hat ähnliche Szenen. Also es werden solche Dinge beschrieben. Also zum Teil ist auch der Roman schon ein Reflex auf diese tabubrechenden Filme der 70er Jahre, die aber in die Gegenwart, also in die Zeit nach 2010 vor allem dann und mit der Generation der Millennials verbunden werden.
Würden Sie das denn als einen gelungenen Ansatz beschreiben?
Ich finde, dass der Film schon einen klaren Zug hat, einen ästhetischen Zugang schafft zu diesem Stoff. Ich verstehe, warum er dramaturgisch diese Ergänzungen zum Roman braucht, weil er eben eine Rahmung schaffen will. Das ist nicht unbedingt so, dass man durch diese Motivation der Figuren einen Trost hat, denn der Film bleibt niederschmetternd gegen Ende. Er hat keine Figuren, die man mag. Also es ist wirklich ein Film, mit dem man sich nicht identifizieren möchte, der einen beschmutzt in gewisser Weise. Und auch die Frage aufwirft, ist dieser Film selbst grenzüberschreitend? Er hat ja Einstellungen zum Teil, die man pornografisch nennen könnte, die aber so eingesetzt werden, dass sie eher so eine Art Schockbild sind oder so eine Verstörung auslösen. Sie sind nie so ausgekostet, dass man sagen kann, der Film möchte stimulieren oder er möchte jetzt quasi in der Sensation schwelgen. Dazu ist das zu kurz. Ja? Also er benutzt das und er benutzt das zum größten Teil sehr effektiv. Von daher würde ich sagen, ja, der Film funktioniert schon so. Ja.
Gerade ist bei uns auch der US-amerikanische Film Bomb City auf DVD erschienen. Da geht es um jugendliche Punks, die auch so ein bisschen gegen die Spießbürgerlichkeit ihrer Umgebung rebellieren, die sehr zerstörerisch dabei werden. Sind die Filme vergleichbar?
Also aus einem anderen Grund sind die vergleichbar, weil Bomb City ist ja ein Film über den Konflikt zwischen bürgerlichen Jugendlichen, die vor allem an der Highschool dann so zu den Stars der Umgebung werden als Sportler und Footballplayer und Cheerleader. Und das ist ja ein bürgerliches Milieu, das mit den Punks kontrastiert. Der Film Bomb City zeichnet zwei Milieus, die aufeinandertreffen, die immer wieder kurz vor der Eskalation stehen. Vergleichbar mit den Jugendlichen aus Wir ist tatsächlich das Milieu der Bürgerlichen. Denn die leben auch dort so, dass sie gelangweilt von ihrem Privileg, von ihrem Reichtum sind und im Grunde die Gewalt als Exzess suchen, als Verausgabungsmöglichkeit und als Intensitätssteigerung. Während die Punks diese Aggression als einen Lebensstil pflegen, der auch in konstruktive Dinge mündet, zum Beispiel, indem sie so ein Museum der kreativen Schilder in der Stadt errichten. Also es ist schon so, dass die Sympathien des Films sehr stark auf der Seite der Punks im Endeffekt sind. Das ist etwas, was einen Unterschied darstellt natürlich. Aber die Ennui und der Überdruss und die Gefährlichkeit dieses bürgerlichen Überschwangs, ja, ist tatsächlich der Auslöser für die fatale Gewalt auch in Bomb City. Von daher haben wir eine amerikanische Perspektive, die etwas anders vorgeht, aber auch inhaltlich durch eine Gerichtsverhandlung strukturiert ist. Ich würde sagen, die beiden Filme sind im Doppelpack schon die Downward Spiral, die man sucht, wenn man sich quasi mit den destruktiven Gesellschaftstendenzen beschäftigen möchte.
Also zwei Filme, die ähnlich und ein bisschen unterschiedlich so eine Teenager-Gewaltspirale beschreiben. Bomb City, gerade auf DVD erschienen, und Wir, als wir die Röcke hoben und die Welt gegen die Wand fuhr. Der Film von Regisseur René Eller kommt am Donnerstag ins Kino und ich habe darüber mit dem Berliner Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger gesprochen. Die georgische Regisseurin Lana Gogoberidze ist 90 Jahre alt und noch immer aktiv. Gerade eben ist ihre Autobiografie auf Deutsch erschienen, die heißt »Ich trank Gift wie kasachischen Wein«. Und sie war gerade in Berlin, um sowohl ihr Buch vorzustellen, als auch über ihren Film einige Interviews zu persönlichen Fragen zu sprechen. Der Film stammt aus dem Jahr 1978 und erscheint nun in einer restaurierten Fassung auf DVD. Er gilt als der erste feministische Film der Sowjetunion. Anke Lewicke hat ihn sich angeschaut und auch mit der Regisseurin gesprochen.
Vielleicht ist es der jessige Sound, vielleicht das frühlingshafte Wetter. Wenn die Kamera über die Straßen von Tiflis streift, erinnert das lebendige Szenario an die Stimmung im Swinging London oder an die in Paris des Existenzialismus. Flanierende, miteinander diskutierende Menschen. Alles scheint in Bewegung. So jedenfalls hat man sich den Alltag hinter dem eisernen Vorhang nicht vorgestellt. Auch Supiko, die Heldin aus dem 1978 entstandenen Film, einige Interviews zu persönlichen Fragen, ist stets unterwegs. Sie ist Journalistin, befragt andere Frauen nach deren Haltung zum Leben, nach ihren Wünschen und Sehnsüchten. Mit einer solchen Situation beginnt der Film. Eine ältere Frau tritt zwischen Bücherregalen hervor, blickt stolz in die Kamera und erzählt von ihrer erfüllenden Tätigkeit als Bibliothekarin. Plötzlich ist sie es, die die Fragen stellt.
Trink, Margot. Dir, Schwilebi. Dir, Kavasch.
Haben Sie einen Mann und wie viele Kinder? Sind Sie glücklich? Sind Sie glücklich mit Ihrer Arbeit? Supiko nickt mit dem Kopf. Ja, sie geht in ihrer Arbeit auf. Sie liebt es, mit ihrem Fotografenkollegen auf Recherche zu gehen. Supiko möchte Geschichten schreiben, die aus dem Leben kommen, die sich dennoch vom Einzelschicksal lösen. Dasselbe Anliegen wie die Heldin haben auch der Film und seine Regisseurin Lana Gogoberidze.
Maybe there is only one answer, maybe. Every life is unique.
Jedes Leben ist einzigartig und deshalb auch interessant. Und wenn dieses Leben noch eine Epoche voller Widersprüchlichkeiten, Tragödien, sozialer und politischer Widersprüchlichkeiten widerspiegelt, dann wird es noch interessanter, wenn es verbunden ist mit einer bestimmten Zeit und einem bestimmten Ort.
Man lernt ein Land aus nächster Nähe kennen. Jede der interviewten Frauen erzählt von einem anderen Alltag. Es geht um Utopien und Repressionen. Da ist etwa die alte Frau, die bei ihrer Familie wohnt, aber alle sind so mit sich selbst beschäftigt, dass sie keine Ansprache hat. Die junge Frau mit dem wuscheligen Lockenkopf wiederum möchte sich nicht binden, weil das sozialistische System sie schon genug vereinnahme. Schön ist die fast dokumentarisch wirkende Episode auf dem Bahnhof. Supiko reiht sich in die Schlange vor dem Ticketschalter ein. Eine Frau mit Kopftuch und Tüten drängelt sich vor. Sie bittet Supiko, ihr den Platz freizuhalten. Mit ihren Ellbogen kämpft sie sich an diversen Marktständen vor, um Eier und Käse zu kaufen. Diese Szene hat etwas Slapstickhaftes. Man könnte das Verhalten der Frau als rücksichtslos bezeichnen. Man könnte aber auch sagen, dass hier eine Frau jede Minute nutzt, um für ihre Familie zu sorgen. Die Begegnung mit den anderen Frauen montiert der Film eher assoziativ in den Alltag von Supiko hinein. So bekommen sie etwas Spiegelbildliches. Auch Supiko muss neben ihrer Arbeit als Journalistin den Haushalt schmeißen, sich um die halbwüchsigen Kinder kümmern. In der großbürgerlichen Wohnung herrscht ein traditionelles Rollenverständnis. Nachdem eine der Frauen vom Ehebruch erzählt, wird Supiko wenig später ihren Ehemann mit einer anderen auf der Straße sehen. Schon durch seine überraschende Struktur entwickelt der Film die Idee einer Solidarität unter Frauen. Der Schnitt macht sie zu Schwestern im Geiste, zeigt, dass sie mit ihrem Schicksal nicht allein sind. So teilt die Filmheldin auch die Kindheitserinnerung mit ihrer Regisseurin. Lana Gogoberitsches Mutter wurde in den Gulag verschleppt. Immer wieder sieht man ihre Festnahme mitten in der Nacht. Die Historie wird in der Gegenwart präsent. Doch trotz der politischen Umstände versuchte die Regisseurin und ihre Generation stets das Beste aus jeder Situation zu machen.
Afterwards I realized that simply, you know, we had
Irgendwann habe ich bemerkt, dass wir instinktiv beschlossen haben, Widerstand zu leisten. Wir haben beschlossen, nicht unglücklich zu sein und das Leben zu genießen.
Auch der Film und seine Heldin leisten Widerstand und das in schöner Selbstverständlichkeit. Bewundernd schaut man Supiko bei ihren alltäglichen Emanzipationskämpfen zu. Sie ist eine zeitlose Heldin, die uns dennoch mit in das Georgien der späten 70er Jahre nimmt.
Anke Lewicke über die georgische Regisseurin Lana Gogoberitsche. Ihr Film Ich trank Gift wie kasachischen Wein ist als DVD bei der Filmgalerie 451 in Zusammenarbeit mit dem Kino Arsenal erschienen. Isabelle Huppert ist eine der größten zeitgenössischen Schauspielerinnen. Die Liste der Regisseure, mit denen sie gearbeitet hat, ist enorm. Chabrol, Godard, Tavernier, David O. Russell, François Ozon und. Ab kommender Woche ist Isabelle Huppert in Neil Jordans neuem Film Greta im Kino zu sehen. Und sie wird auch nach Cannes zum Filmfestival reisen, zur Premiere von Ira Sachs' Frankie. Hartwig Tegler verbeugt sich in den Top 5, ja nur 5 aus einem Oeuvre von mehr als 100 Filmen, vor der Kunst dieser Schauspielerin.
Lust auf den Film?
The possibility I had to tell, you know, women's story.
Die Möglichkeit, die ich hatte, die Geschichte der Frauen zu erzählen.
Complete women's story.
Die vollständige Geschichte der Frauen. Ihr Überleben, ihr Schicksal.
Women's surviving, women's destiny. That's what happened to me in most of my films.
Darum ging es in den meisten meiner Filme. Und dabei wahrhaftig und real zu sein.
And just being true and being real.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. César und Rosalie von Claude Sauté. 1972.
Wie alt bist du denn jetzt, Marité?
Bald 20. Gerade 18.
Tatsächlich war sie 19 Jahre alt, als Claude Sauté, der große Beziehungsphilosoph unter den französischen Regisseuren, sie in einer Nebenrolle als Schwester von Rosalie besetzte. Eine Frau, gespielt von Romy Schneider, zwischen zwei Männern, Yves Montand und Sami Frey. Leicht pummelig, dabei quirlig, mit einer heftigen Lebensenergie ausgestattet, spielt Isabelle Huppert in einem ihrer ersten Filme. Wie Sauté ja schon früher als viele andere das Potenzial von Romy Schneider jenseits des Sissy-Klischees verstand, ging es ihm ähnlich mit der jungen Huppert?
Fantastisch.
Platz 4.
Isst du das erstmal auf?
Heaven's Gate von Michael Cimino, 1980.
Ich habe einen ganzen Tag gebraucht, sie für dich zu machen, also wirst du sie ganz aufessen.
Sag mir eins, wie machst du das? Den Geschäften nachgehen und zur selben Zeit Kuchen machen?
In Ciminos düsterem Western-Masterpiece spielt Isabelle Huppert die junge Prostituierte Ella. Auch hier eine Frau zwischen zwei Männern, Kris Kristofferson und Christopher Walken. Erstaunlich, wie die Europäerin in der Badeszene am Fluss mit ihrer Nacktheit eine große Sinnlichkeit, Lust und Lebensfreude in diese tödliche Welt hineingibt, in einer Western-Standardszene, die im Genre so gut wie immer, klar, voyeuristisch, aber dabei gleichzeitig unerträglich puritanisch, spießig und lustfeindlich inszeniert wurde. Und man mag sich gerne vorstellen, wie die Produzenten von Heaven's Gate 1980 auf Michael Ciminos Besetzungsvorschlag reagiert haben und fragten: Who the fuck is Isabel Huppert? Faszinierend war sie in diesem Western und zeigte damit schon eine der Eigenschaften, die später zu ihrem Markenzeichen wurden.
Platz 3. Die Klavierspielerin von Michael Haneke, 2001.
Unbequem, unergründlich, geheimnisvoll, elegant, schlagfertig, komisch, bissig, zerbrechlich, dann wieder willensstark. Wie anders als so schauspielerisch ausgestattet sollte es auch möglich sein, die Klavierlehrerin am Wiener Konservatorium, Hauptfigur in Hanekes Elfriede Jelinek-Verfilmung, darzustellen mit ihren neurotisch-sexuellen Abgründen. Eine Frau, die noch als 30-Jährige mit ihrer Mutter in einem Bett schläft und zu einem Klavierschüler ein sadomasochistisches Verhältnis entwickeln will. Der ist allerdings von Erikas Anmutung so verstört, wie wir als Zuschauer auch sein können bei einem Film, der wie eine kühle, klinische Fallstudie wirkt.
Mein Mann und ich, wir haben uns getrennt.
Platz 2. Alles, was kommt, von Mia Hansen-Löwe, 2016.
Manchmal habe ich das Gefühl, uns Frauen ab 40 kann man einfach auf den Müll werfen. Kennst du Frauen in meinem Alter, die ihre Männer verlassen?
Eine Variante dieser vollständigen Geschichte der Frauen,
Complete Women's Story,
die Isabelle Huppert, so ihr künstlerisches Credo, mit ihrem Spiel quasi aufzeichnen will. Die seit 25 Jahren wohl dann doch nicht so glücklich verheiratete Philosophielehrerin Nathalie wird von ihrem Mann verlassen und sucht jetzt einen neuen Weg für ihr Leben. Frei von den Zwängen, die sie sich selbst in ihrer Beziehung geschaffen hatte. Ein schöner Film über die Fallstricke des Älterwerdens, geschrieben und inszeniert von einer Frau, Mia Hansen-Löwe, die knapp 3 Jahrzehnte jünger ist als ihre Hauptdarstellerin. Mit Regisseurinnen zu arbeiten, war Huppert immer wichtig.
Platz 1.
Ich glaube, ich wurde vergewaltigt.
L. von Paul Verhoeven, 2016.
Vergewaltigt? Wann denn?
Donnerstag, 15 Uhr.
Wie geht die knapp 50-Jährige mit diesem Gewalteinbruch in ihr Leben um? Verhoeven und seine Darstellerin Huppert erzählen scheinbar einen Rache-Thriller über eine Frau,
wie geht's dir?
Alles bestens.
Die die Vergewaltigung zunächst ganz sachlich zu verarbeiten scheint.
Es ist vorbei, was bringt's darüber zu sprechen? Anderes Thema bitte.
Sich dann aber auf irritierende Weise auf ein ambivalentes Spiel mit dem Vergewaltiger, ihrem Nachbarn, einlässt. Und so die Dämonen ihrer Vergangenheit besiegt. Vielleicht. Ein abgründiger Thriller, in dem Isabelle Huppert mit ihrer Darstellung einmal wieder bis an die Grenze des Erträglichen geht. Eben radikales Schauspiel.
Hartwig Teglers Top 5 der Filme mit Isabelle Huppert. Die Schauspielerin ist also ab kommender Woche im Kino zu sehen in dem Film Greta. Und sie wird auch nach Cannes reisen für die Premiere von Ira Sachs' Film Frankie, der im Wettbewerb des Festivals läuft. Auch wir, Patrick Wilinski und ich, werden ab kommender Woche in Cannes sein und berichten hier im Programm vom Deutschlandfunk Kultur. Und die nächste Vollbild-Sendung werden wir dann auch live aus Cannes senden. Ich bin Susanne Burg und hier geht's nach den Nachrichten gleich weiter mit der Echtzeit, dem Magazin für Lebensart. Da dreht sich heute alles um den Beton.